Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaela, hast du im Studium einmal ein Erasmus-Semester gemacht?
Nein, leider nicht. Ich hätte es machen sollen. Wir waren 6 Wochen in Südafrika und haben eine Schule gebaut, was auch toll war. Aber ein Erasmus-Semester wäre auch cool gewesen.
Wir haben heute ganz was Neues gemacht. Wir haben mit 3 Frauen gesprochen und die machen nicht Erasmus, sondern Rurasmus. Das ist ähnlich wie Erasmus, nur das Ruhr steht für den ruralen Raum, den ländlichen Raum. Und die sind in 3 kleine Gemeinden oder unterschiedlich große Gemeinden im ländlichen Raum gegangen und sind dort für ein Semester.
Ich finde es großartig, dass man nicht ins Ausland geht, sondern aufs Land. Also das finde ich ganz toll. Vor allem, dass man im Studium die Möglichkeit hat, direkt gleich mit den Bürgermeistern und mit den Bürgerinnen in Kontakt zu kommen, weil es ja auch oft schwierig ist und man im Architekturstudium ja eigentlich auch quasi im stillen Kämmerchen entwirft und keinen Kontakt hat zu den Menschen. Aber da ist man ja direkt mittendrin und eigentlich sehr exponiert.
Man kann gleich austesten, ob das, was man studiert, quasi in der Praxis auch funktioniert. Rurasmus ist, es waren zwar 3 Architekturstudierende oder Städtebaustudierende hier, aber es ist generell offen für alle Studienrichtungen und soll die Wissenschaft mit der Praxis verknüpfen und vor allem junge Impulse für den ländlichen Raum geben.
Ich finde es großartig, auch was Sie uns erzählt haben über die Orte, wie es Ihnen geht. Aber mehr erfahrt ihr jetzt im Gespräch. Viel Spaß.
Schönen guten Morgen. Wir befinden uns heute in einer leeren Schule in Ebensee und haben ein Novum. Wir sitzen hier mit 3 jungen Frauen. Die alle 3 im Salzkammergut in der Kulturhauptstadtregion Europas ein Rurasmus-Semester machen. 3 junge Frauen, die sich den ländlichen Raum als Fokus ausgesucht haben für ihre Studien. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Und das ist auch der Grund, warum wir euch 3 ausgesucht haben, dass ihr mutige Frauen seid. Neben mir sitzt die Muriel, dann die Tanja in der Mitte und die Daria sitzt neben der Raffaela. Wir starten den Podcast eben damit, dass wir den Frauen sagen, warum wir sie mutig finden. Ich kenne euch oder wir kennen euch privat noch zu wenig, um andere mutige Dinge hervorzuheben, aber sich auf ein neues Studienprogramm, Rurasmus, einzulassen, in eine neue Region zu gehen und nicht in eine hippe Stadt, sondern in den ländlichen Raum, in ein Dorf und das größtenteils alleine, ihr habt euch untereinander ein bisschen, ist etwas sehr Mutiges und wir freuen uns, darüber mehr zu erfahren. Schön, dass ihr Lust habt, mit uns ein Gespräch zu führen. Vielleicht sagt ihr mal ganz kurz jeweils euren Namen, wie ihr heißt und woher ihr ursprünglich kommt, damit man die Stimmen sozusagen koppeln kann mit Namen. Magst du anfangen?
Ja, gerne. Ich heiße Daria, ich komme ursprünglich aus St. Petersburg. Ich wohne seit 5 Jahren in Berlin und studiere dort Stadt- und Regionalplanung.
Hi, ich bin Tanja. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen, nahe der holländischen Grenze, aus dem ländlichen Raum. Habe dann aber 7 Jahre in und um Hamburg gewohnt. Studiere jetzt gerade in Weimar Urbanistik und komme quasi von dort gerade.
Ja, ich bin Muriel und ich komme eigentlich aus Niederbayern und habe Architektur und Stadtplanung in Stuttgart studiert, an der Uni Stuttgart, und das ist jetzt quasi ein Überbrückungssemester für meinen Master und genau, jetzt bin ich in Grundesee.
Schön. Super, und zum Aufwärmen haben wir eine schöne Schachtel mit Fragen und ihr dürft jetzt jeder eine ziehen, die dann bitte vorlesen und beantworten.
Wenn jeder auch aus der Uni.
Eisbrecherfragen zum Munterwerden.
Genau.
Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du treffen musstest?
Aufs Leben.
Mhm. Aufs Leben. ja, ich bin von Russland nach Deutschland umgezogen. Im Moment war es eigentlich eine
eher einfache Entscheidung. Ich habe natürlich vor den Schulprüfungen noch ein bisschen nachgedacht. Ist es eine Entscheidung, die aus dem Schulkontext kam? Ich habe eine deutsche Schule besucht und wir waren sehr nach Deutschland orientiert mit dem Lernprogramm. Oder ist es meine persönliche Entscheidung? Dann kam raus, das ist eine persönliche Entscheidung. Und zum Flughafen bin ich sehr erleichtert und sehr entspannt gefahren. Aber ich erinnere mich noch an Gesichter von meinen Eltern und was das für ein Moment war. Und wenn ich dann da doch drüber nachdenke, das war ein richtig großer Schritt.
Mhm. Sind deine Eltern noch in Russland?
Ja.
Mhm. Meine Frage ist, welche Sache fällt dir an anderen Menschen am ersten auf? Als erstes auf. Und ich habe extrem viele Menschen in den letzten Wochen kennengelernt, deswegen war ich am Überlegen, aber ich finde die Frage arg schwierig, muss ich zugeben. Und mir ist irgendwie gerade eingefallen, dass ich mich am besten auch mit Menschen erinnere, durch die Stimme auch. Also irgendwie, dass mir die Stimme auffällt und im Gedächtnis bleibt. Deswegen würde ich wahrscheinlich gerade das sagen.
Also meine Frage ist, gibt es eine Erfahrung in deinem Leben, die dich nachhaltig verändert hat? Und ich glaube tatsächlich, dass das die Erfahrung ist, die ich jetzt gerade mache, auch wenn ich noch mittendrin stecke. Aber ich habe das irgendwie davor schon gewusst, dass das natürlich irgendwie ein großes Ding ist, was man da macht, weil ich auch den Ort, wo ich bin, schon kenne seit klein auf. Und das für mich auch so ein Testsemester auf persönlicher Ebene ist, mir das vielleicht für immer vorstellen zu können, in so einer ländlichen Region zu wohnen und da so wahnsinnig viel gerade in mir passiert und auch über meine berufliche Zukunft ich so viel lerne, also auf wahnsinnig vielen Ebenen. Und deshalb würde ich sagen, irgendwie mein Erasmus-Semester ist so, glaube ich, diese Erfahrung, die mich gerade richtig verändert in jeder Hinsicht.
Ja, dann schau mal, wie es ist, wenn du dir diese Folge in 5 Jahren wieder anhörst.
Ich bin sehr gespannt, dass ich auch schon drüber nachdenken darf.
Bevor wir zu diesem Erasmus-Semester kommen und ihr alle von euren Erfahrungen erzählt, würden wir trotzdem sehr gerne mit euch die Reise von Beginn an machen, dass ihr habt es euch ja schon vorgestellt, woher ihr kommt, aber dass ihr so ein bisschen erzählt, woher kommt ihr, quasi in welcher Familie seid ihr groß geworden, welche Erinnerungen kommen hoch irgendwie aus der Kindheit oder Jugend, wie auch immer, dass wir die Reise dort beginnen und ein bisschen wissen, wer diese 3 Frauen sind, die sich den ländlichen Raum ausgesucht haben.
Ja, ich kann voll gerne starten. Also wie gesagt, ich komme eigentlich aus Niederbayern, aufgewachsen, so in Vilsbiburg, wird kein Mensch kennen, aber auch schön dort. Und ja, wir haben eigentlich gewohnt mit Oma, Opa im Haus, Mama, Papa, mein Bruder, ein Riesenhaus, also auch so ein Mehrgenerationenhaus, wo aber auch eine Werkstatt, mein Opa hat einen Malerbetrieb gehabt, eine Werkstatt dabei war, meine Mama hat eine Malschule gehabt. Also auch so diese kreative Ebene irgendwie im eigenen Haus mit dabei gehabt und irgendwie wahnsinnig viel Raum, sich auch kreativ zu entfalten. Und das ist für ein Kind, glaube ich, auch so eine richtige Spielwiese. Wenn du dann auch Leute hast, wie mein Opa, die handwerklich voll dabei sind und du auch den Raum hast, dich irgendwie auszutoben, prägt einen das, glaube ich. Und da ich das so viel mitbekommen habe, so mit dieser Kreativität, die machen aber auch so dieser engen Familie, glaube ich, hat mich das auch so zu dieser sozialen Ebene Architektur geführt. Und ja, genau, deshalb wirklich eng in der Familie aufgewachsen und bin dann für mein Abitur nach Landshut gezogen. Und ich habe davor meinen Realschulabschluss gemacht im Werkenzweig, also so diese handwerkliche Ebene mitgenommen, was mir auch voll gut gefallen hat. Bin dann aber irgendwie auf Wirtschaft gewechselt, weil mich hat einfach immer alles interessiert. Ich konnte mir alles vorstellen, das war dann auch wirklich so eine schwierige Studienentscheidung, was mache ich? Jura, Medizin, Architektur, Philosophie und dann
das ganze Repertoire.
Das ganze Repertoire, wirklich alles überlegt und dann dachte ich, ja irgendwie, was ist denn eigentlich alles? Ja, irgendwie Architektur, irgendwie fließt alles mit rein. Man kann alles brauchen. Man hat ja irgendwie Aufgaben, die einen immer vor neue Herausforderungen stellen und wo man sich permanent in neue Themen einarbeitet. Und da habe ich mir gedacht, passt das eigentlich am besten auch, obwohl ich davor noch nicht so drüber nachgedacht hatte. Und bin dann eben für mein Studium nach Stuttgart gegangen. Und da hat sich das dann auch recht schnell bestätigt, dass irgendwie so mit dem Werkzeugkasten, den ich mitbringe, so schon so eine voll soziale Ader, aber auch irgendwie diese wirtschaftliche Interesse, das Handwerkliche da einen voll guten Nährboden gefunden hat irgendwie. Und da habe ich mich dann echt sehr wohl gefühlt und wusste aber noch nicht, in welches Thema meine Reise mich führen wird. Ja, also ich habe ja Architektur und Stadtplanung studiert, dass man ja dann mit so beiden Sachen konfrontiert. Und habe eigentlich Architektur und Stadtplanung nur studiert, weil ich Architektur studieren wollte. Jetzt bin ich aber irgendwie mehr so in Richtung Stadtplanung abgedriftet, weil ich diese grundsätzlichen Themen eigentlich immer sehr spannend finde, die sich wirklich so mit Lebensgrundlagen noch auseinandersetzen. Und ja, so ein Schlüsselereignis war dann wirklich nach dem Grundstudium ein Entwurf im ländlichen Raum in Baden-Württemberg im Schwarzwald für 100 Menschen, nannte sich Robust Lebensräume weiterdenken. Und das war, glaube ich, so dieser erste große Entwurf, der sich mit dem ländlichen Raum auseinandergesetzt hat. Und da sind wirklich alle Themen, die den ländlichen Raum zu schaffen machen, aufgekommen. Und ich fand es mega cool. Ich war voll begeistert davon und habe gewusst, okay, das ist auf jeden Fall mein Interessensgebiet, weil ich nämlich eben auch an dem Ort, wo ich jetzt bin, wir hatten dort eine Ferienwohnung. Und jede freie Zeit und jede Ferien, die ich hatte, habe ich im Grunde sie verbracht. Und das ist so ein bisschen mein Seelenort. Und daher kommt bestimmt auch so diese Liebe für den ländlichen Raum. Und dass ich jetzt aber die Möglichkeit habe, da auch in meiner Berufswelt das zu verknüpfen, was ich am Anfang nicht gedacht hatte, war eine wahnsinnige Gelegenheit. Und als ich das gesehen habe, Grunesee macht bei sowas mit, wusste ich, das ist ein Schrei an mich.
Und wie war es für dich jetzt? Du kennst Grunesee aus deiner Kindheit von Urlauben und jetzt arbeitest du aber da und bist implementiert. Wie geht es dir da jetzt damit?
Ich finde es super, weil du natürlich, wenn du als Feriengast, also wir waren zwar immer sehr lange dann dort, weil meine Eltern beide Lehrer waren und dadurch konntest du wirklich die gesamte Ferienzeit nutzen und warst halt dann da zwei, drei Monate im Sommer auf jeden Fall dort. Lernst es schon intensiv kennen und du hast als Kind auch zur lokalen Bevölkerung, sag ich mal, einen guten Draht, weil ein Kind läuft einfach in den Hof rein, streichelt die Ziege und schon ist ein Gespräch entstanden und so war es dort auch. Aber natürlich ist es eine andere Ebene und man hat auch einen anderen Blick. Und es war für mich auch ein Risiko, worüber ich nachgedacht habe, weil mir der Ort so wahnsinnig viel bedeutet, wo ich sage, wenn ich da jetzt die kritische Linse auch drauf gebe, was macht es auch mit mir und wie verändert sich der Ort auch für mich? Und wir mussten auch am Anfang so einen Text schreiben, was befürchten wir oder wovor haben wir vielleicht Angst? Was wir machen. Und ich habe schon viel darüber nachgedacht, dass ich einfach hoffe, dass irgendwie, selbst wenn ich eine negative Erfahrung mache, dass mir nicht irgendwie das, was der Ort für mich bedeutet, eigentlich für mich wegnimmt. Und das war so meine Befürchtung, hat sich jetzt aber bisher auf jeden Fall noch gar nicht bestätigt, sondern gut. Ja, man lernt die Leute viel intensiver natürlich kennen, weil man mit ihnen zusammenarbeitet und die Möglichkeit auch hat, andere Fragen zu stellen, kritische Fragen. Und lernt den Ort auch noch mal ein bisschen anders kennen und auf jeden Fall viel intensiver. Ja, das macht schon was mit einem.
Mhm. Schupft man den Ball mal ganz kurz in die Runde. Wer mag als nächstes erzählen, woher ihr kommt, bis ihr hier gelandet seid?
Ich kann mich ich kann jetzt den Ball übernehmen. wie eben schon erläutert, bin ich im ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Klassische Einfamilienhaus-Situation mit zwei älteren Brüdern, beziehungsweise einem sehr, sehr 12 Jahre älteren Bruder, der mit uns im Haus gewohnt hat, und einem 2 Jahre älteren Bruder. Und Architektur hat mich einfach gecatcht. Also ich war einfach, also es gibt niemanden bei mir irgendwie in der Familie, der was mit Architektur zu tun hat. Ich habe damals, glaube ich, diese klassische schöne Wohneinfamilienhaus. Ich finde halt voll cool, habe irgendwie Modelle gebaut, das sind mit 14, 15 so. Und war klar, okay, ich möchte irgendwas mit Architektur machen, habe dann auch mein Abi als Fachabitur im Bereich Bau gemacht. Und immer dann, Fachabitur muss man eh 24 Praktikumswochen haben, habe immer gearbeitet in einem Ingenieurbüro, die Einfamilienhäuser gemacht haben. Und es war halt immer alles, was darauf gefolgt hat, war quasi eine Horizonterweiterung. Also ich war bei den Einfamilienhäusern, habe dann mich ins Studium begeben und dann gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich für immer machen möchte, aber das war eben der erste Schritt, der notwendig war. Und bin dann von den Einfamilienhäusern dann nach Hamburg gewechselt. Ich habe dual Architektur studiert und habe dann eben gemerkt, okay, das ist nicht mehr der Weg, da in Einfamilienhaussiedlungen weiter zu planen. Bin dann in ein größeres Planungsbüro in Hamburg gewechselt, die sich mit Prestigebauten auseinandergesetzt haben. Bin da durch das duale Studium eben auch geblieben. Also man hat da einen festen Arbeitsvertrag für die Zeit im Studium plus 2 Jahre danach. Was okay war, weil ich habe richtig viel gelernt, aber auch da habe ich dann gemerkt, der Horizont hat sich wieder erweitert. Ich muss wieder den nächsten Schritt gehen, weil auch Prestigebauten sind gar nicht so cool. und bin dann, habe mich dann halt umgeschaut und mir hat halt immer dieses Soziale in der Architektur gefehlt. Also dieses mit den Menschen auseinandersetzen, weil ich immer das Gefühl hatte, man ist nur so ein, also viele wollen sich dann eben selbst verwirklichen, sich selbst ein Denkmal setzen und das ist halt extrem unsensibel so ein bisschen und ja gut, bei den Bauten, die ich da geplant habe, war das halt nochmal in Extreme und habe dann das Urbanistikstudium für mich kennengelernt und bin dann da hingewechselt nach Weimar. Und da bin ich jetzt und hat mein Horizont auf jeden Fall auch erweitert. Ich weiß jetzt noch nicht, wo es danach hingeht. Das ist noch offen, aber genau, und so bin ich nach meiner Urbanistik gekommen.
So, cool. Daria.
Ja, ich bin in einer Millionenstadt aufgewachsen mit 8 Millionen Einwohnern. In einer Wohnung am 16. Stock.
Okay.
Kontraste. Ja. In einer Familie bestehend aus meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder, 2 Jahre jünger, unserer Uroma und einer Schildkröte. erst mit 48 gestorben ist, hat ein schönes Leben. Ja, und meine Kindheitserinnerungen aus der Stadt sind, ist eigentlich das Kulturprogramm, was bei uns in der Schule organisiert war. St. Petersburg gilt als dauerhafte Kulturhauptstadt Russlands. Deswegen, es gibt dort viele Museen und Theater und das war bei uns in der Schule so organisiert, dass wir mindestens einmal im halben Jahr Theaterbesuch haben und einmal im Viertel des Jahres Museenbesuch und dazu noch Bibliotheken. Und dann hat man wirklich versucht, uns die Stadt aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen und diese Kultur, also uns auch mit dieser Kultur auszubilden und zu erzählen. Außerdem hatten wir in der Schule als Fach Stadtgeschichte, bezogen auf St. Petersburg. Und dieses Fach hat mir auch immer sehr gut gefallen. Wahrscheinlich unbewusst war es schon so ein bisschen klar, dass ich irgendwann in diese Richtung gehe. In der Schule war es aber auch so wie bei Muriel ähnlich. Mich hat alles interessiert und ich konnte mich schwer entscheiden zwischen Management, Soziologie, Anthropologie oder soll ich vielleicht auch was Technisches machen, wo man ein bisschen mehr Geld verdienen kann. So waren die Gedanken damals schon. Und so hat sich dann als Schnittstelle Stadtplanung gefunden. Dieses Thema hat mich dann auch weiter interessiert. Es gibt in Russland einige Blogs und YouTube-Channels, die dieses Thema schon so ein bisschen erklärt haben. Auch da habe ich gesehen, dass einige Großwohnsiedlungen, die neu gebaut werden in St. Petersburg, problematisch sind. Davor habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht und dann hat es mich doch sehr interessiert. Ich würde vielleicht auch zum Thema ländlicher Raum hinzufügen. Wir hatten noch eine Datscha und das kann ich eigentlich nicht so wirklich als ländlicher Raum bezeichnen. Das war eine Datscha-Siedlung, die wird im Sommer oder zur Sommerzeit, Sommerferien voll. Da kommen alle hin zu Sommerhäusern und dann im Winter stehen diese Siedlungen zum größten Teil leer. Aber diese Zeit habe ich auf jeden Fall sehr genossen, diese Naturnähe und auch diese nördliche Natur, diese Wälder. Das ist auch in meinen Erinnerungen geblieben und jedes Mal, wenn ich in St. Petersburg bin, möchte ich dann auf die Datscha fahren, obwohl meine Eltern nicht mehr aktiv dort gärtnern und Haushalt führen. Ja, ich habe mich für Deutschland entschieden, weil meine Schule fast immer auf Deutschland ausgerichtet war. Wir hatten Landeskunde, ganz viel Deutsch, Muttersprachler, Lehrer, auch viele Veranstaltungen in der Stadt. Deswegen war dieser Weg für mich schon vorbereitet und war dann auch einfacher, eine Entscheidung zu treffen. In Berlin habe ich mich sofort verliebt, als ich zum ersten Mal die Stadt besucht habe. Und so ist es dann aus allen Punkten zustande gekommen. Berlin, Stadtplanung. Und jetzt wollte ich meine fachlichen Horizonten erweitern. Ich habe gemerkt, wenn man aus einer Millionenstadt in die andere geht und dann auch in Stadtplanung sich vor allem mit Städten beschäftigt, die in der Regel ja eher Großstädte sind bei uns in Projekten, Beispielen, dann möchte man eigentlich diese Lücke, Wissenslücke schließen und eigentlich noch mehr über verschiedene Arten von Städten, von Siedlungen zu erfahren.
Mhm. Schauen wir, ob das hier gelingt.
Ich habe jetzt eine Frage, und zwar, ich kenne ja Erasmus, meine Schwester hat auch Erasmus gemacht, ich leider nicht. Aber erklärt mir, was ist Erasmus? Um was geht es da? Wie schaut das Programm aus?
Im klassischen Erasmus-Programm ist es ja so, dass man ins Ausland geht. Und im Erasmus-Programm geht man nicht ins Ausland, sondern aufs Land. Und die Idee ist halt, dass man den Austausch zwischen dem akademischen Wissen und dem ländlichen Raum eben stärkt. Und wir als Studierende die Möglichkeit bekommen, uns im ländlichen Raum auszutoben.
Ja, und ich glaube auch wirklich, dass es darum geht, dass wir wirklich aktiv dort sind, so im Ort. Und das, glaube ich, ist so eins der größten Standbeine, dass es wirklich gefördert wird. Wir haben Buddies in den Gemeinden, die uns unterstützen. Und wir wirklich quasi aktiv im Ort für den Ort arbeiten. Ich glaube, das ist so sehr charakteristisch, würde ich mal sagen. Oder?
Wie ging es euch dabei? Seid ihr jetzt im Ort? Ihr seid Ansprechpersonen, ihr fragt ganz viele Leute. Es ist ja eigentlich, normalerweise plant man dann im stillen Kämmerchen oder hat wenig mit Leuten zu tun, also im Architekturstudium. Wie ging es euch da? Ihr müsst euch ja öffnen, ihr müsst mit den Leuten sprechen.
Also mir ist das relativ einfach gefallen, weil ich einfach gemerkt habe, je mehr du dich interessierst, umso mehr Leute kommen auch auf dich zu. Und ich wirklich mit einer großen Offenheit auch also mir entgegen wurde. Und man lernt aber auch über sich selber, wie man Fragen stellt und wie man Sachen auch umformuliert und für Fachbegriffe Synonyme findet vielleicht und auch vielleicht auf einer persönlichen Ebene anfängt, wenn man manche Leute schon kennt und weiß, was sie für einen beruflichen Hintergrund zum Beispiel haben und über diese Ebene so einen Gesprächskonsens findet. Und ich glaube, da lernt man wahnsinnig viel einfach dazu. Weil ich glaube, das für uns alle so ein bisschen auch das erste Mal ist, das irgendwie so über lange Zeit mit wahnsinnig vielen neuen Leuten konfrontiert zu sein vielleicht.
Wie lange seid ihr dort? Ein halbes, also ein Semester, oder?
Ja, Monate.
Also ihr lebt in den Orten und seid fix da?
Genau, ich glaube, manche von uns ein bisschen länger, manche ein bisschen weniger lang. Mhm. Und aber alles auf jeden Fall so mindestens 4 Monate.
Ich glaube, wir sind alle 4 Monate da.
Mhm. Vielleicht sagt ihr ganz kurz, in welchem Ort ihr seid und so in 2 Sätzen, was die Aufgabenstellung ist, damit man das ein bisschen konkreter sich vorstellen kann, was ihr da tut.
Genau, ich bin in Bad Ischl, beziehungsweise in Reuth bei Bad Ischl. Das ist eine Siedlung, die von 6 gemeinnützigen Häusern, Wohnblöcken geprägt ist. Und meine Aufgabe ist, eine soziale Durchmischung in diesem Ort zu entwerfen und räumliche Vorschläge zu machen, was könnte man in diesem Ort verändern, damit es auch positiv zur sozialen Durchmischung beibringt.
Mhm. Ich bin in Edelsee und beschäftige mich mit der Marktgasse in Edelsee. Und meine Aufgabe ist eben nicht klassisch architektonisch, sondern ich studiere halt, also ich schreibe meine Masterarbeit bei der Professur sozialwissenschaftliche Stadtforschung. Und es geht grundsätzlich eben darum, Partizipationsmethoden eben auszuprobieren und irgendwie so eine soziale Transformation anzustoßen. Naja, die Marktgasse steht eben leer, also nicht komplett leer, das vergisst man immer, sie steht zu 50% leer in den Erdgeschosszonen. Und ich überlege quasi, wie man sie, also den Ortskern als Marktgasse wiederbeleben könnte. Und dafür schaue ich eben, dass ich mit ganz, ganz vielen Menschen rede eben und Strukturen ausfindig mache, die nutzbar gemacht werden können, die langfristig auch nach meiner Abreise noch funktionieren und wie man diese stärken kann und welche Kontakte man irgendwie knüpfen könnte. Mache Workshops, um die Leute eben zusammenzubringen, Dynamiken zu entwickeln, und es geht halt viel darum, mein Abwesen zu stärken, also das zu stärken, was dann eben bleibt, wenn ich gehe. Mhm.
Ja. Ich bin in Gunnesee und die Aufgabenstellung war bei Start, mehr Generationen wurden neu gedacht. Und das Thema kam daher, weil Gunnesee wahnsinnig viele Häuser hat, die teilweise nur von einer Person bewohnt werden und gleichzeitig aber von der Bedarfsseite her viele Leute nach Gunnesee kommen wollen, die dort gerne Wohnraum hätten oder auch Baugrund und ja, sich das irgendwie nicht deckt. Und dafür im Prinzip neue Modelle zu finden des Zusammenlebens, und das Thema aber ein bisschen ausgeweitet, weil wir uns wirklich angeschaut haben, dass es ein Systemproblem ist und wie man vielleicht auch andere Räume nutzbar machen kann. Also wirklich so dieses generelle Thema der Minder- und Unnutzung im Wohnraum sich anzuschauen, was das auch, ja, was da geschichtlich passiert ist, um das vielleicht in eine neue Zukunft zu denken und quasi so eine Gesamtstrategie dafür zu entwickeln.
Was war eine der ersten Erfahrungen in euren Orten, als ihr angekommen seid? Keine Ahnung, das erste Zusammentreffen mit welcher Person auch immer, oder wie beginnt man in diesen Orten zu arbeiten? Was macht man als erstes, wenn ich in einem fremden Ort im ländlichen Raum ankomme?
Bei mir ist es halt so, ich habe das große Glück, dass ich nicht alleine agiere, sondern ich habe ein Agenda-Team hinter mir. Mhm. Was heißt hinter mir? Ich bin eine Ergänzung eines Agenda-Teams, so wie gesagt.
Was ist eine Agenda? Was ist ein Agenda-Team für Leute, die das nicht wissen?
Also es hat alles 2021 gestartet, aber es ist ein Agenda-21-Projekt, wo ich kann es gar nicht, glaube ich, ganz erklären. Das sind Projekte, die werden halt eben gefördert, 75% vom Land, 25% von der Gemeinde. Und dafür muss es eben ein Team im Ort geben und eine Prozessbegleitung. Bei mir ist es so, dass es einen Architekten eben im Ort gibt, der sich darum, also der das mit organisiert. Und zwei Studierende von der TU Wien und die Prozessbegleitung ist Isabel Schwimpohl. Und der Architekt Der hat sich in die ersten Wochen um mich gekümmert quasi. Vom Bahnhof abgeholt und mir dann auch gezeigt und alles. Und
ja, es ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass ich an meinem Entwurfsort wohne, in einem der Sozialhäuser, die dort stehen. Und irgendwie bin ich so ganz klassisch, was ich unter klassisch im Entwerfen verstehe, mit einer Ortsbegehung angefangen. Das heißt, man geht rum und schaut sich wirklich jede kleinste Ecke an, macht dabei Gedanken, macht Fotos, und das sind dann keine gewöhnlichen Fotos mit der großen Perspektive, sondern vielleicht eher reingezoomt auf einige Objekte oder Texturen oder aus verschiedenen Winkeln sich die Gegend anzuschauen und dann natürlich dabei Leute zu treffen, kennenzulernen. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, da richtige Formulierungen zu wählen. Und wahrscheinlich ist dann der nächste Schritt, auch eigene Rolle im Ort zu verstehen, was aber eigentlich auch im Laufe des Semesters mich oder vielleicht auch uns alle begleitet. Was ist unsere Rolle, was ist unsere Verantwortung? Diese Fragen stellt man sich dann auch als erstes und dann auch die ganze Zeit im Semester.
Wer hat dich abgeholt oder wie bist du angekommen in Bad Ischl?
Ja, das ist das erste Mal, dass ich in eine Stadt für längere Zeit gezogen bin, die ich noch nicht besucht habe. Das war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Ich bin mit dem Bus angekommen und mich hat die Bürgermeisterin Ines Schiller abgeholt und zu meinem Wohnort gebracht, mir einen Schlüssel übergeben, die Wohnung gezeigt und ihn in der Woche dann auch Bad Ischl gezeigt, die Innenstadt. Und vor Ort habe ich dann auch einen Buddy, der mir über den Ort erzählt hat.
Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, bei Horasmus, man kriegt Wohnraum zur Verfügung gestellt.
Ja.
Den man sich jetzt nicht aussuchen kann. Das ist auch so ein bisschen Überraschung, glaube ich, oder?
Mhm.
Aber das ist vielleicht eine gute Brücke zu dir. Wie war dein Ankommen und wie wohnst du, Muriel?
Also, ja, ich wohne tatsächlich bei einer Gastfamilie im Haus mit. Und ich hatte sie, bevor ich quasi eingezogen bin, bevor ich da eingefallen bin, besucht, schon die Woche davor, um sich einfach mal kennenzulernen, weil ich das irgendwie für mich persönlich und ich glaube auch für die Familie besser finde, dass man sich davor mal gesehen hat, bevor man mit seinen ganzen Sachen ankommt, weil man dringt ja schon in den privaten Wohnraum ein, auch wenn sie sich dafür zur Verfügung gestellt haben, mir ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Aber sie kannten mich ja vorher nicht so wirklich. Also sie hatten mein Bewerbungsschreiben gesehen und wir hatten uns dann mal online per Zoom eben auch mit meinem Buddy, mit dem Bürgermeister getroffen. Und ja, aber so online lernt man sich ja nicht wirklich kennen. Und sie haben ja auch eine Tochter, die ist 9. Und das ist natürlich schon, also auch Respekt an meine Gastfamilie, dass man sich sowas traut. Weil ich auch darüber nachgedacht habe, könnte ich das, wenn ich die Person so überhaupt nicht kenne.
Mhm.
Und klar, ich habe ein Zimmer, aber sonst, ja, wir teilen uns die Räume. Und genau, bin dann angekommen und dann haben wir darauf angestoßen und viel gesprochen und geschaut, welche gemeinsamen Leute wir vielleicht auch schon kennen, so von früher vielleicht, und wo so die Wege sich verknüpft haben, weil die Welt ist klein, merkt man auch. Und ich bin sehr, sehr, sehr herzlich aufgenommen worden und ist auch nach wie vor, also wirklich eine richtige Gastfamilie. Sehr familiär und ich bin wahnsinnig froh auch über die Unterstützung, weil du lernst den Ort natürlich auch anders kennen, wenn du mit Leuten wohnst, die alles mitbekommen. Und wenn dir einfach plötzlich eine Frage kommt, kannst du einfach am Frühstückstisch fragen und bekommst viele Details mit.
Mhm.
Und das ist eine super, super, super Gelegenheit und ich glaube, dass es auch für die Intensität von so einem Projekt wahnsinnig viel bringt, weil wirklich, du sitzt ja in der Quelle drin.
Quasi. Wie viele Gespräche habt ihr mit fremden Menschen in den letzten 2 Monaten geführt?
Aber Millionen.
Viel. Ja. Ich habe nicht mitgezählt, aber jeden Tag immer mehrere.
Ich würde sagen, man nutzt jede Gelegenheit, Fragen zu stellen und Leute anzusprechen.
Ja.
Werdet ihr da immer positiv aufgenommen oder gibt es auch Menschen, die sagen, es interessiert mich nicht, lass mich in Frieden? Weiß ich nicht.
Also ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Ob ich dann immer den Outcome aus dem Gespräch dann teile oder ich mich darüber freue, ist dann eine andere Geschichte, ob man es dann verwenden kann oder so. Das ist aber manchmal gar nicht wichtig, weil viele Sachen, die im Gespräch auftreten, kann man vielleicht in einer anderen Projektebene benutzen oder so. Und ich glaube, dass einfach auch, dass wir im Ort sind und die Fragen stellen, schon mit dem größten Impact im Ort, glaube ich, teilweise hat. Mhm. Ja, weiß nicht, wie eure Erfahrung war.
Du hast geschmunzelt, Tanja. Sind die Leute glücklich, wenn du sie ansprichst?
Ja, bei den Abermillionen-Gesprächen sind auf jeden Fall gute 99% sind eigentlich positiv. Es kommt dann natürlich vor, dass also ich habe auch schon negative Erfahrungen gesammelt, muss ich sagen, aber also mein Fokus liegt auf den positiven Sachen und die waren echt sehr, also noch mehr als ich dachte, positiv. Zum Beispiel habe ich in den ersten Wochen EigentümerInnen-Gespräche geführt mit den WerkstattbesitzerInnen und die waren durchweg alle sehr zugewendet, auch wenn sie selber, also wie Muriel auch schon meinte, auch wenn der Output vom Gespräch manchmal ein bisschen ernüchternd ist, ist das Gespräch an sich aber sehr nett. Genau, und wenn ich da mal negative Erfahrungen gesammelt habe, dann ist es wahrscheinlich eher so keine Projektgespräche, sondern eher so im Wirtshaus von wegen die Deutsche oder irgendwie sowas, was macht die hier oder sowas, aber grundsätzlich kommt jetzt keiner zu mir hin und möchte mir was Negatives sagen oder ist dagegen, dass ich hier bin. Sondern wie spreche ich dann professionell, wenn ich mir fühle, was eigentlich immer alles sind.
Aber das ist auch, also das interessiert mich, dieses Thema Gasthaus und Stammtisch und ländlicher Raum ist ja etwas, wo wir wissen, das ist eher männlich geprägt. Bestätigen sich Vorurteile, die man weiß, dass es gibt, oder macht man positive andere Erfahrungen? Wie ist dieses Thema junge Frau im ländlichen Raum, die was bewegen will, wie kommt das an? Was passiert da? Die Muriel lächelt.
Ja.
Oder Themenwechsel.
Also ich habe bisher da positive Erfahrungen gemacht, weil ich schon auch versuche, auf die Feste und so zu gehen und ich da auch ja, volles Interesse für die lokale Tradition und so habe und ich auch jetzt schon das zweite Mal beim Schießen mit dabei war und mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht und ich das Gefühl habe, dass da für mich auch ein super Nährboden ist, Informationsquellen herzubekommen, weil die Leute, die halt dort im Verein sind, das sind auch meistens die, die einfach bei allen anderen Vereinen mitmachen. Und gerade in Grundesee gibt es ja die kulturelle AGE, die wahnsinnig tolle Arbeit leisten. Und die haben ja trotzdem irgendwie, sind alle miteinander verknüpft. Und die waren auch alle dort. Und dadurch sind da wirklich super, super tolle Gespräche entstanden. Und wenn du da den ganzen Tag bist, von früh bis spät, dann hast du auch die Möglichkeit, lange zu sprechen und eigentlich in einem total informellen Kontext so eine super Gesprächsebene zu finden. Und ja, über meine Rolle jetzt als junge Frau dort im ländlichen Raum, ich glaube tatsächlich, dass ich es da sogar fast einfacher habe, als wenn ich jetzt ein junger Mann wäre und dort zwischen den ganzen jungen Männern oder so sitzen würde, weil da, glaube ich, muss man sich mehr beweisen. Und ja, bisher habe ich da nur eine gute Erfahrung gemacht.
Trifft man euch, wenn man jetzt in diese Orte fährt und was loswerden möchte? Du sitzt hier in der Marktgasse, in einem Leerstand, gell? Da kann man hinkommen.
Genau, das hat sich aus den EigentümerInnen-Gesprächen entwickelt, dass ich gefragt habe, ob ich, um Sichtbarkeit zu zeigen, einen der Stoffe spielen darf für die 4 Monate, die ich da bin, beziehungsweise die noch 3 Monate da zu dem Zeitpunkt. Ja, und da trifft man mich eben. Ich habe feste Öffnungszeiten, bin aber auch sonst da häufig. Genau, das ist schon ziemlich cool. Es kommen ab und an Leute daneben rein, die dann noch nichts von dem Projekt gehört haben und stolpern dann rein und sagen, ah, okay. Oder Leute, die den Zeitungsartikel gelesen haben, ach, du bist die aus der Zeitung, oder? Kommt man dann ins Gespräch.
Nämlich findet man in Reuth vor allem. Dieser Ortsteil liegt auch nur 2 Kilometer entfernt von Bad Ischl und ich war dann auch mit dem Fahrrad in die Stadt, aber eigentlich sind das ungefähr 30 Minuten zu Fuß, deswegen gehe ich vielleicht nicht am Morgen nach Bad Ischl und abends zurück, sondern bin dann vor allem vor Ort in Reuth, also entweder bei mir in der Wohnung oder auf den Freiflächen da an den Bänken.
Ja, ich arbeite viel quasi bei mir zu Hause, aber Gespräche finden überall statt und so ist irgendwie, hat sich dieser Arbeitsort so über den Ort verteilt einfach, weil die Informationsquellen überall sind und ich auch wahnsinnig gerne rausgehe und eben so Details, wie du vorher erzählt hast, so fotografisch festhalte, um nochmal den Blick irgendwie zu weiten oder auch zu schärfen. Und genau, ich werde aber jetzt dann bald im Bürgermeisterbüro mal arbeiten, wie einen großen Tisch und kann mich ein bisschen ausbreiten und es wird bestimmt auch interessant. Ja.
Wie geht es euch im Kontakt mit den Bürgermeisterinnen und dem Gemeinderat zum Beispiel?
Ich muss sagen, ich bin tatsächlich froh, dass Bad Ischl eine Bürgermeisterin hat. Da hat man vielleicht eine bisschen andere Verstandsebene und wie man miteinander spricht und wie man einander versteht, auch in dieser Rolle, wie wir gerade besprochen haben. Und es gibt auf jeden Fall viel Unterstützung von ihr, vor allem, weil die Bürgermeisterin auch daran interessiert ist, dass sich der Stadtteil weiterentwickelt. Es gab auch davor einige Pläne, wie man das entwickelt, aber ich freue mich, da auch mein Wissen einzubringen. Wir treffen uns nicht besonders regelmäßig, weil Bad Ischl schon eine im Salzkammergut größere Stadt ist, auch Kulturhauptstadt, zentraler Standort. Deswegen gibt es neben Rorasmus-Projekt noch sehr, sehr viele Veranstaltungen und Sachen, die man dann noch im Blick behalten sollte jeden Tag. Aber es finden sich schon Termine, wo ich dann meine Zwischenstände mitteilen kann.
Du hast einen jungen Bürgermeister.
Genau.
Wie ist da der Kontakt? Trifft man sich? Macht man sich Termine aus?
Beides. Also es läuft ja teilweise im ländlichen Raum auch so ein bisschen informeller und spontan, ob gerade jemand zu Hause ist, wen man antrifft. Und also die Zusammenarbeit ist super, weil der Franz an sich eine Person ist, die wahnsinnig engagiert in jeder Richtung ist und ja auch beim Verein Landluft zum Beispiel mit dabei ist und irgendwie dort noch eine Vorstandsposition oder irgendwie den Finger mit drin hat. Und das ist natürlich super auch für meine Arbeit, wenn jemand da auch volles Interesse dahinter hat und er da wirklich auch auf so einer persönlichen Ebene voll dahinter ist, weil er wirklich viel für den Ort machen möchte, das merkt man. Und ich auch. Und dadurch haben wir, glaube ich, eine gute Basis zusammen und wollen was voranbringen. Und das ist super. Also habe da einen guten Buddy an die Hand bekommen auf jeden Fall.
Sind Bürgermeister so eine unerreichbare Instanz oder ist, wenn man quasi mit ihnen zusammenarbeitet, ernüchtert sich das Bild, welche Personen Bürgermeister, also war sozusagen die Erwartung davor oder das Bild vom Bürgermeister eine andere als die Realität nun ist oder hat er sie bestätigt?
Ich glaube, ich hatte die Bürgermeister, also bei mir ist es wie bei Daria auch, dass ich eine Bürgermeisterin im Sinn habe. Aber ich glaube, ich habe sie von vornherein jetzt nicht auf ein krasses Podest gehoben, deswegen ist jetzt, sie jetzt nicht tief gefeilt ist oder so, weil sie von vornherein als Mensch war, genau. Also, passt eh. Ja, bei Imsi ist es ähnlich, glaube ich, wie bei David auch, dass wir ja, dafür, dass es keine Stadt ist, aber trotzdem relativ groß sind, also 7.500 Einwohner. Und die Erreichbarkeit ist für mich jetzt auch gar nicht so zwingend notwendig, weil ich eben dieses Agenda-Projekt eben habe, wo ich wöchentliche Termine habe, wo ich mich mit den Leuten abstimme. Und deswegen möchte ich auch mit der Bürgermeisterin natürlich trotzdem das Projekt abstimmen, aber da muss ich quasi proaktiv über die Sekretärin nach dem Hinaus machen und es ist dann ja, eher schwierig, die Erreichbarkeit.
Okay, du hast andere Ansprechpartner.
Ja, also ich muss mich auch auf die fokussieren, weil die Bürgermeisterin hat andere Fokuspunkte wahrscheinlich auch.
Wie haben eure StudienkollegInnen reagiert, als ihr ihnen gesagt habt, ihr geht auf ein Erasmus-Semester nach Österreich?
Cool. Ja, ja. Stolz. Aber auch ganz viele Witze über Dorf, dass ich jetzt in ein Dorf ziehe. Ich habe versucht zu erklären, Bad Ischl hat sehr viel anzubieten, auch ländlicher Raum für sich, aber vielleicht, wenn man in der Großstadt sagt, man geht in eine kleine Stadt in Österreich, sie sind so, ah, Dorf also. Das ist, merkt man vielleicht, dass es nicht typisch Erasmus ist, was auch im Gespräch immer wieder verwechselt wird, ob man Erasmus oder Horasmus macht.
Ja, ich glaube, viele denken auch so, man macht da nur Urlaub. Weil ich habe auch einfach schon oft das gehört, dass es heißt, oh ja, da würde ich jetzt auch gern tauschen, einfach so nur am See sein. Also das ist es jetzt nicht. Klar, wir sind an schönen Orten, hält sich natürlich das romantische Bild auch. Aber ja, wir leisten hier auch ganz Arbeit, würde ich mal behaupten. Ja, aber war auf jeden Fall eine positive Reaktion und ich glaube, dass es auch gut ist, dass wir das so ein bisschen transportieren, damit möglichst viele Leute mir vielleicht auch anstecken können, die sich das vorstellen können, in den ländlichen Raum zu gehen und wo was muss Semester zu machen. Und ja.
Das ist eine gute Überleitung für so die eine der letzten Fragerunden, bevor wir ins Finish kommen. Was ist das Beste an Erasmus in deiner, also was ist das Beste, was du erfahren hast?
Ich bin einfach extrem selig darüber, wie viele Leute ich kennengelernt habe und wie nett die alle waren. Und ich hab auf jeden Fall die professionelle Forschungsebene des Ortes verlassen, weil ich alle so lieb geworden habe. Genau, irgendwie die Erfahrung mit den Menschen zu machen. Bei mir.
Ich würde auch anschließen, zu sehen, wie viele Leute engagiert sind und sich um den Ort kümmern, in dem sie wohnen. Das ist, ja, ich sehe die ganze Zeit diesen Vergleich zwischen Großstadt und ländlichen Raum. Und in der Großstadt hat man wahrscheinlich schon eine gewisse Distanz zwischen ja, verwalterischen Ebene und Stadtplanung und in der Stadt leben. Und hier merkt man, man kümmert sich um den Ort, um sich herum. Das ist auf jeden Fall eine sehr tolle Beobachtung. Und überhaupt den Alltag zu beobachten, die Kultur kennenzulernen, das ist auch sehr interessant. Im Vergleich aber auch für sich. Es ist sehr schön, jeden Tag was Neues zu erfahren über den Ort und über das Leben dort.
Ja, ich glaube, man lernt wahnsinnig viel. Und ich glaube, ganz viel von dem, was wir gerade lernen, ist uns noch gar nicht so bewusst und kommt irgendwie später mit dazu. Weil es wahnsinnig viele Eindrücke sind, die man auch verarbeiten muss. Was schon auch viel Zeit kostet, das muss man natürlich dazu sagen, so bei einem Erasmus-Semester, dass diese ganzen Sachen, die wahnsinnig vielen Gespräche brauchen auch Verarbeitungszeit.
Ich hatte mal die Idee, mit Ende des Erasmus-Semesters meine Masterarbeit abzuschließen. Ich habe fast noch keine Seite geschrieben, weil es die ganzen organisatorischen Sachen und so, die habe ich total unterschätzt.
Ja, voll.
Wie endet jetzt euer Semester? Gibt es eine Präsentation? Kann man nur zuhören kommen, wenn man interessiert ist?
Also wir haben am 30.06. Sind wir in Bad Ischl, in Reut tatsächlich, ja, bei Daria. Und da wird eine Erasmus-Abschlusspräsentation, für die meisten von uns ist es eine Zwischenpräsentation, geben, die öffentlich ist. Da kommen auch viele BürgermeisterInnen dazu. Und da ist jeder sehr herzlich eingeladen. Ich glaube, wir würden uns alle wahnsinnig freuen über viele Leute, die auch mitmachen. Mhm. Und es gibt bestimmt die eine oder andere Möglichkeit, mit teilzuhaben, mit Sachen zu bewirken und ja, sein Interesse irgendwie in gute Hände zu geben. Also kommt gerne vorbei. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Es wird bestimmt super cool, vielfältig, mhm, und interessant. Mhm.
Und was kriegen die Gemeinden von euch? Also ist das, keine Ahnung, ein Plan am Schluss oder ist es ein Buch oder ist es ein Theaterstück? Was ist das Endprodukt?
Bei jedem anders eigentlich. Mhm. Also irgendwie wieder zugeschnitten auf die Aufgabe.
Aber was kann man sich in Ebensee erwarten?
Also wir haben jetzt überlegt, ursprünglich war die Idee, die Masterarbeit ist die Endabgabe, dann haben wir gemerkt, das ist zu komplex und nicht handlich. Mhm. So, und all das, was ich mache, da entsteht ja nebenbei ja auch noch so eine Zukunftsvision. Also bei den ganzen Partizipationssachen ist die Sache ja zu schauen, wie es in Zukunft eben aussehen kann. Diese Zukunftsanleitung quasi als Handbuch, mhm, werden wir gerne den wahrscheinlich veröffentlichen. Und genau, und dann halt noch unter die Masterarbeit, wo es noch alles theoretisch aufgearbeitet ist. Mhm.
Eine Zukunftsanleitung. Was gibt es in Reut am Schluss, Daria?
Eigentlich auch eine Zukunftsanleitung, aber wahrscheinlich in einer ganz anderen Form. Ich meine, das Format wird auch wahrscheinlich eher als ein Handbuch aussehen und für die Schlusspräsentation, ich gestalte gerne Plakate, vielleicht gibt es dann auch ein paar Übersichtsplakate, aber ja, ich sehe dann auch meine Rolle so, dass ich eine Zukunftsvision entwickle, die dann als Inspirationsquelle für die zukünftige Entwicklung fungieren kann. Und das hinterlasse ich dann auch und hoffe, dass es weiter gut aufgenommen wird.
Mhm. Ich glaube, dass das Stichwort der Inspirationsquelle ein wichtiges ist, weil ich meine, wir sind zwar in der Gemeinde, aber wir machen studentische Projekte mit und für die Gemeinde und sind räumlich denkend, planerisch denkend, und da ist natürlich auch nicht Rollenkonflikt unbedingt, aber unterschiedliche Rolle, was kann die Gemeinde nutzbar machen und was produziert man für die Uni, und das ist teilweise ein bisschen unterschiedlich, und deshalb glaube ich, wird die Form auch ganz unterschiedlich und wahrscheinlich vielfältig sein. Also wenn wir uns auch Sachen geben, über die man diskutieren kann räumlich, wie sich der Ort räumlich entwickeln kann. Also wie man quasi Modelle, die ich entwickle und mir vorstelle, was sowohl Instrumente sein können, die die Gemeinde heranziehen kann, um Wohnraum nutzbar zu machen, der gerade nicht nutzbar ist und nutzbar gemacht werden kann, wie sich das dann auch räumlich auswirkt und in welche Richtung man vielleicht auch gehen möchte als Gemeinde. Und wie man das aktiv fördern kann, weil ich glaube, es geht um diese Inspiration, die in den Ort zu bringen, zu zeigen, was möglich ist, was vielleicht in anderen Orten auch schon passiert ist und möglich ist, und das dann irgendwie zu implementieren im besten Fall. Und da können wir, glaube ich, alle ganz gespannt sein, was dann auch von den Sachen bleibt und sich umsetzen lässt.
Ich hätte noch eine dringende Frage, und zwar, heuer ist das Jahr der Kulturhauptstadt, eine Region hat sich beworben, das Salzkammergut. Was bekommt ihr mit von der Kulturhauptstadt? Ich meine, ihr seid ein Projektteil davon, aber was kriegt ihr mit und wie reagiert die Bevölkerung auf die Kulturhauptstadt?
Große Augen. Ich beschreibe, was gerade im Raum passiert.
Unterschiedlich. Ja, es ist ein bisschen, ich hatte beim ersten Workshop, wo ich die Gesamtbevölkerung eingeladen habe, das Kulturhauptstadtbüro ein Plakat vergessen vielleicht. Und dann habe ich die Plakate an einem Ort verteilt und dann habe ich ein bisschen Ärger bekommen. Also, beziehungsweise ich habe nicht direkt Ärger bekommen, aber das wurde schon
darauf hingewiesen.
Darauf hingewiesen, dass es bitte so auch nicht in Zukunft passieren soll und dass wir das auch halt verändern müssen. Und dann hatte ich mit Leuten darüber geredet und die hatten dann auch gesagt, sie kommen zu der Veranstaltung. Und dann habe ich noch einen Schwung Plakate nachgedruckt und da habe ich dann dieses große Kulturhauptstadt-Banner drauf gemacht, oben und unten, und dann die Plakate eben verteilt und auf dem Online-Auftritt natürlich auch Kulturhauptstadt draufgeschrieben. Und dann kamen die Leute nicht und habe ich gefragt, ja, warum wart ihr denn nicht da? Und dann so, nee, zur Kulturhauptstadt-Veranstaltung gehe ich nicht. Mhm. Dementsprechend ist das ein bisschen gespalten, die Meinung, glaube ich, von den Menschen. Nicht jeder ist so eingeschränkt positiv.
Und hast du gefragt, warum sie dann nicht kommen?
Naja, also ich glaube, es ist halt die Kulturhauptstadt halt teilweise eben mit in der Bevölkerung dann löst bei Leuten einfach ein negatives Bild aus, weil sie sich von oben herab quasi fühlen, obwohl ich eigentlich, also natürlich wurde ich auch geschickt, aber eigentlich das, was ich mache, ist ja eigentlich vollkommen. So, aber viele Leute fühlen sich dann nicht so an. Es ist dann die Deutsche, die herkommt und irgendwie das macht, wahrscheinlich. Mhm.
Ich glaube, dass wir einfach mit einer Region auch zu tun haben, die eine wahnsinnig reiche Kultur hat, die auch weitreichend in Videos, Filmen, Dokumentationen viel zu sehen ist. Die Region ist dafür bekannt, muss man natürlich auch sagen. Und da treffen, glaube ich, zwei Welten aufeinander, dass die Kulturhauptstadt natürlich versucht, neue Wege auch zu gehen. Und vielleicht trifft das einfach auch so ein bisschen aufeinander. Das ist so das, was ich mitbekommen habe, dass die Kulturhauptstadt eben nicht den Sinn hatte, das, was man schon überall gesehen hat, was man schon kennt von der Region, irgendwie nochmals zu zeigen, sondern vielleicht einen neuen Weg zu gehen. Ja.
Das ist ja auch das, was ihr macht, mit und für die Gemeinden. Ihr zeigt ihnen neue Wege auf. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, das, was ihr tut, ist keine Auftragsarbeit. Also es ist euch nicht vorgegeben, was das Endprodukt sein soll, sondern das, was ihr tut, soll die Gemeinden sozusagen beflügeln oder irgendwie inspirieren, zu ihren nächsten Schritten zu gehen. Aber euer Endprodukt ist frei und es ist auch den Gemeinden danach frei, irgendwie das aufzunehmen, den Input, oder eben nicht aufzunehmen. Gut.
Wir kommen leider zu einem Ende. Wir könnten sicher noch sehr lange weitersprechen. Normalerweise haben wir einen Word-Rap, aber ich hätte nur eine Frage an euch. Und zwar, was würdet ihr euch wünschen, was bleibt in den jeweiligen Gemeinden, wenn ihr abreist?
Ich hoffe, ich. ich würde gerne bleiben auf jeden Fall, um vielleicht das, was ich jetzt gerade mir alles denke und mir vorstelle, längerfristig vielleicht zu implementieren. Muss man jetzt mal schauen, wo die Reise hingeht, was möglich ist. Und nee, natürlich, glaube ich, haben wir alle Hoffnung, dass das, was wir uns überlegen im Ort, was bewirken kann und bleibt und möglichst positiv ist für die Menschen. Sonst, glaube ich, würden wir das Projekt auch nicht unbedingt machen. Ich glaube, wir haben alle Hoffnung und wünschen uns das ganz fest.
Nee, Hoffnung. Also Hoffnung bleibt hoffentlich.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder?
Ja, also diese positive Dynamik, die man da einbringt. Und eben grundsätzlich ist ja eh die Idee, nachhaltige Strukturen zu schaffen, und hoffentlich bleiben wir auch.
Ja, ich hoffe auch, dass die Ideen und die Visionen wirklich vor Ort landen und nicht in der Schublade. Und zwar, dass die Veränderungen auch schnell passieren, auch dass einige Veränderungen vielleicht im nächsten Jahr schon sichtbar sind. Das wünsche ich mir und das hoffe ich, dass es sich wirklich so entwickelt.
Dann kommen wir nächstes Jahr wieder und schauen, genau, ob es passiert ist. Danke für eure Zeit in eurer Workshop-Woche. Schön, dass wir das Gespräch mit euch führen durften.
Danke.